Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Herzlich willkommen zu unserem intergalaktischen Podcast, lieber Kollege Blome. Heute
Tovarich Augstein.
Tovarich Augstein, ja. Wir reden auch gleich über die Ukraine und Putin, den Friedensfürsten Wladimir, über den reden wir noch. Aber
Ihren Friedensfürsten Wladimir.
Ja, aber übrigens heute wieder mal ohne Lorraine leider. Ja. Lorraine war letzte Woche ganz kurz bei uns, konnte sie einmal kurz vorbeigucken. Jetzt ist sie wieder weg, aber sie kommt zurück. Also für die Hörerinnen und Hörer, die diese Sendung überhaupt nur noch wegen Lorraine einschalten, nächste oder übernächste oder überübernächste Woche ist sie wieder dabei.
Sie ist viel früher da.
Ja.
Die ist mit uns auch im Geiste, auch mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ja.
So, jetzt Spaß aus, Ernst ein. Die Hörer und Hörerinnen, die unsere Sendung länger verfolgen, haben vielleicht gemerkt, dass es ein Thema gibt, über das wir hier fast gar nicht reden, eigentlich nie, nämlich die deutsch-israelischen Beziehungen. Warum tun wir das nicht? Weil das ein schwieriges Thema ist und weil sozusagen der, ich möchte mal sagen, nonchalante, flapsige, lockere Ton, den wir hier haben, bei dem Thema irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und ich persönlich rede auch nicht so gerne über das Thema, weil ich das Gefühl habe, irgendwie, ich sage es jetzt mal norddeutsch, gibt es da keinen Blumentopf zu gewinnen. Ich habe das Gefühl, was man sagt, ist falsch, man wird ihm nie richtig gerecht, man wird immer missverstanden. Manchmal aus Versehen, manchmal bewusst, manchmal, weil man selber sich aus Versehen falsch ausgedrückt hat. Keine Ahnung. Schwieriges Thema. Jetzt reden wir aber doch drüber.
Zu Ihrer Ehrenrettung sage ich dann mal noch Folgendes. Ich glaube, Sie waren mal auf dieser komischen Liste, und die nenne ich mit Absicht komische Liste, eines Instituts in den USA, das weltweit Menschen auf diese Liste brachte oder bringt immer noch, weiß ich gar nicht genau, die sich des Antisemitismus schuldig gemacht haben sollen.
Gut, das ist 12 Jahre her. In der Tat, da war ich auf dieser Liste. Es war eine andere Zeit. Das fand ich eine sehr unangenehme Erfahrung, kann ich Ihnen nur sagen. Ich habe das damals als, ich möchte fast sagen, Anschlag sozusagen auf meine Integrität empfunden. Aber was soll's. Ich will jetzt hier nicht selbst mitleidig werden. Tatsache ist, dass auch heute...
Ich habe Sie damals übrigens verteidigt, weil ich das für absolut ausgemachten Schwachsinn gehalten habe. Und eine Verwischung des Begriffes. Vollkommen Antisemitismus. Richtig. Und damit sind wir dann schon ganz, ganz weit im Thema. Und das ist wirklich schwierig. Man könnte sogar sagen... erhöhte Glatteis.
Aber man könnte natürlich auch sagen, das, was damals sozusagen angefangen hat, ist heute noch viel irrer, weil heute quasi jeder sofort von allen immerzu als Antisemit beschimpft werden kann. Das Wort bedeutet heute gerade einfach mal gar nichts mehr. Egal, lassen Sie uns mal über was anderes reden. Israel.
Aber dabei gibt es Antisemitismus und ich glaube sogar mehr denn je.
In Washington sind gerade zwei Angehörige der israelischen Botschaft erschossen worden. Man weiß noch nicht ganz genau, warum. Aber die Vermutung liegt nahe, dass es sich hier um einen anti-israelischen, bewussten politischen Anschlag handelt und deshalb eben auch um einen antisemitischen Anschlag. Natürlich gibt es Antisemitismus, so wie es ihn immer gegeben hat. Okay, aber unser Thema ist ja ein anderes. Unser Thema ist, und das ist ein schwieriges Thema, nämlich das deutsch-israelische Verhältnis. Wie soll sich eigentlich die Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland, jeder Einzelne verhalten im Angesichts dessen, was jetzt im Moment im Nahen Osten, dem sogenannten Nahen Osten passiert, was im Gaza-Krieg passiert? Das ist ja eigentlich sehr interessant zuzusehen, wie sich Israel, ich glaube, das darf ich jetzt objektiv so formulieren, international immer weiter isoliert. Ja, die Engländer sagen, was dort passiert, geht gegen englische Werte. Die Franzosen sagen, es ist eine Schande. Ja, das sind jetzt alles O-Zitate sozusagen von Macron bzw. dem englischen Außenminister. Der Druck auf Israel international, diesen Gaza-Krieg anders zu führen oder ihn endlich zu beenden, wächst enorm. Aus Deutschland gibt es nicht mal ein Drückchen. Ist das okay so, lieber Kollege Blome?
Ich denke, zunächst einmal wächst der Druck auch aus Deutschland, aber ja auf einem anderen Niveau bislang zumindest, was das Regierungsamtliche angeht, als in Frankreich, in London, in Brüssel. Denn die EU ringt ja auch gerade mit sich, ob sie sogar, wenn man so will, die ganze Geschäftsgrundlage, die sie als Europäische Union handelspolitisch zum Beispiel mit Israel hat, total wichtig für Israel, womöglich außer Kraft setzt, revidiert, sich nochmal neu anschaut. Also, die Bundesregierung, glaube ich, verschärft den Ton auch, aber auf einem anderen Niveau, von einem ganz anderen Niveau kommend. Ich glaube, das muss damit beginnen, wenn wir uns darüber unterhalten wollen, mit der Erkenntnis, dass eine Bundesregierung sehr geringen bis gar keinen Einfluss auf die Ereignisse und das Geschehen im Nahen Osten oder in Israel hat. Ich glaube, dass die ganzen Reisen von Annalena Baerbock, der ich da besten Willen unterstelle, trotzdem zu nichts, aber auch gar nichts geführt haben. Also die deutsche Stimme ändert realpolitisch vor Ort vergleichsweise wenig. Das, glaube ich, können wir uns einigen. Und trotzdem ist es total wichtig, wie diese Stimme sich artikuliert, in welcher Lautstärke und in welcher Schärfe. Aber wichtig wofür?
Naja, wichtig für uns. Ich bin ja Ihrer Meinung. Und deshalb ist es auch so notwendig, darüber in Ruhe zu reden. Denn was wir tun oder nicht tun, ändert nichts. Ich weiß, die Deutschen liefern jetzt auch wieder Waffen nach Israel, jenseits von diesen U-Booten, die vermutlich die israelischen Atomwaffen tragen und die Israel tatsächlich ja braucht, als letzte Rückversicherung gegen welchen Angriff sozusagen auch immer.
Das den iranischen immer, Angriff, das kann man doch ganz klar beim
Namen. Das würde aber auch ich immer mit unterstützen, sozusagen diese U-Boot-Waffen, weil die werden in Gaza kommen, die auch nicht zum Einsatz, die töten keine palästinensischen Kinder, diese U-Boote. Die Deutschen liefern aber auch andere Waffen an Israel, aber selbst da würde ich sagen, spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle, weil wenn wir sie nicht liefern, bauen die sich selber oder kaufen sie sich sonst wo. Das ist, glaube ich, das geringste Problem, denn der Großteil sozusagen des Materials und des Geldes, was überhaupt von außen kommt in Israel, kommt ja aus den Vereinigten Staaten und es kommt nicht aus Deutschland. Also sagen wir mal, was wir hier praktisch tun, spielt überhaupt keine Rolle, sehe ich auch so. Aber ich glaube, es geht auch mehr um die Deutschen selber. Es geht sozusagen mehr um die Rolle, die das Verhältnis zu Israel für das deutsche Selbstverständnis spielt. Und das ist natürlich echt kompliziert und auch ein bisschen pervers, denn wegen der deutschen Schuld am Holocaust hat Deutschland immer einen besonders großen Wert darauf gelegt, ein gutes Verhältnis zu Israel zu haben. Als in den 50er Jahren die Beziehungen aufgebaut wurden, waren die Deutschen ja sehr stolz und haben das geradezu als Exkulpation empfunden, auch wenn das von den Israelis wirklich so nicht gemeint war. Aber es spielt sozusagen psychologisch für die Deutschen eine große Rolle. Dann kam Angela Merkel in den Nullerjahren und hat dieses, wie ich finde, wirklich verhängnisvolle Wort von der Staatsräson ins Spiel gebracht, zu sagen, die israelische Sicherheit sei Teil der deutschen Staatsräson. Worauf ich hinaus will, der liebe Kollege Blome, das sehen Sie gerade nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, macht ein Zeichen, ich müsse jetzt mal zum Punkt kommen. Es ist
ein bisschen kompliziert. Ich möchte gerne was zu der Staatsräson sagen. Das
können Sie auch gleich. Sie können auch gleich zu der Staatsräson kommen. Ich will nur was anderes sagen. Das Verhältnis, was wir früher zu Israel hatten, das Offizielle, ist Teil wirklich der DNA, zumindest der westdeutschen DNA. Und meine These wäre, das funktioniert schon seit geraumer Zeit in Wahrheit nicht mehr, weil dieses Israel nicht mehr das gleiche ist wie früher. Und eigentlich müsste sich das ändern. Wir müssten sozusagen uns hier weiterentwickeln und ein neues Verhältnis finden zu Israel, ohne sozusagen unser Verhältnis zur deutschen Geschichte und zum Holocaust zu verändern. Ich glaube, diese Verknüpfung, das wäre jetzt der Kern meiner These, ich glaube, diese Verknüpfung zerbricht gerade.
Augstein, nicht alles, was man so sagt, ist auch gleich schon eine These. Fangen wir mal an. Staatsräson, also Angela Merkel, in der Knesset, war ich sogar dabei, als sie das gesagt hat, wenn ich mich recht erinnere, in einer Rede im israelischen Parlament. Das hat sehr, sehr großen Eindruck gemacht. In Deutschland, vollkommen zu Recht, in Israel auch vollkommen zu Recht. Und trotzdem, genauso wie Sie sagen, so realpolitisch haben wir in der Gegend nicht so viel zu kamellen, wie man in Köln gesagt hätte. Es ist, glaube ich, nicht ganz unbedeutend, welche Position Deutschland zu den bestimmten Stadien irgendwelcher bestimmten Konflikte jetzt, also dem Gaza-Krieg, einnimmt. Das hält andere Europäer vielleicht davon ab, noch weiter zu eskalieren, wenn Deutschland nicht mitgeht bei so einer Eskalation. Also insofern ist es nicht vollkommen einflusslos, aber sehr geringer Einfluss. Und trotzdem ist die Staatsräson eben ein Begriff, der unser Verhältnis zu Israel und vor allen Dingen zu den Juden in Israel definieren soll, auf eine sakrosankte Höhe heben soll, die jetzt vielleicht ein Problem wird, wo man so viel Kritik am konkreten praktischen Vorgehen der israelischen Regierung üben kann, vielleicht sogar üben muss. Und dennoch dieses Sonderverhältnis in diesem einen Wort sehr gut gefasst ist. Und dieses Sonderverhältnis werden Sie nicht los. Das können Sie auch nicht neu definieren. Insofern würde ich Ihrem Ansatz widersprechen. Diese Geschichte ist ewig, die wir Deutschen, die Deutschland mit dem jüdischen Volk hat.
Die Frage ist nur, da bin ich völlig Ihrer Meinung, die Frage ist nur, Von welcher Geschichte reden wir? Was ist sozusagen das Ewige an der Geschichte? Und der Vorteil jetzt, den wir beiden hier haben, ist, wenn wir so relativ spät jetzt in diese Debatte einsteigen, ist, dass ganz, ganz viele Leute in den letzten 5 Jahren schon sehr, sehr viele sehr kluge Sachen dazu gesagt haben und sich die Debatte auch nochmal sortiert hat. Wir sind heute in der öffentlichen Debatte, was das Thema angeht, an einem anderen Punkt als vor 10 oder 12 Jahren, weil wir einfach mehr Zeit hatten und auf eine andere Weise darüber geredet haben, als das früher war. Deshalb kann ich Ihnen heute sagen...
Was meinen Sie konkret?
Ich sage es Ihnen. Wir stehen sozusagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Die Frage ist, was lernen wir aus dem Holocaust? Und es gibt aus dem Holocaust zwei Lehren, die man daraus ziehen kann. Die eine ist sozusagen Stand with Israel, ganz egal was los ist. Das ist die Staatsräson-These. Und die andere These ist zu sagen, verteidigt die Menschenrechte, egal wer sie verletzt. Das sind zwei Ideen, da kann man sagen, die gehen auch beide zusammen, warum auch nicht? Man kann ja auch Israel unterstützen und die Menschenrechte. Das Problem ist bloß, wenn es miteinander in Konflikt geht, wenn sozusagen Israel selber sich gegen die Menschenrechte wendet, wie Israel das im Gaza-Krieg tut und in den besetzten Gebieten auch schon seit langer Zeit vorher getan hat. Wenn diese beiden Werte miteinander in Konflikt kommen, die Universalität der Menschenrechte auf der einen Seite und die Sicherheit Israels als deutsche Staatsräson auf der anderen Seite. Wie verhält Deutschland sich da? Der Konflikt ist ja real. Und im Moment verhält Deutschland sich, indem es irgendwie den Kopf einzieht und nicht richtig Position beziehen will. Und das halte ich einfach für falsch und auch für feige.
Lieber Kollege Augstein, ich werde den Verdacht nicht los, aber den können Sie mir gleich zerstreuen vielleicht, dass Sie diesen Gegensatz, man hält Israel die Stange oder man verteidigt die Menschenwürde, die universellen Menschenrechte. Deshalb so schwarz-weiß konstruieren, damit natürlich jeder sagen muss, ja klar, okay, dann die Menschenrechte. Und das macht es, glaube ich, zu einfach. Das macht es zu einfach beim Blick auf eine unfassbar komplizierte, seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, verwobene, verquickte, verdrehte Geschichte der Völker im Nahen Osten. Und darum ist es unlauter, sag ich, diesen Gegensatz so scharf aufzubauen, wenn Sie selber wissen, dass die Politik A, der israelischen Regierung vor Ort und der Bundesregierung jetzt, der neuen meinetwegen auch Bundesregierung, immer sich durch diese Grauzonen tasten muss. Natürlich führt Israel im Moment im Gazastreifen in einer Form Krieg, wo auch ich langsam aber sicher sagen würde, wohin soll das führen und verletzt das nicht Grundstandards, an die sich die einzige Demokratie im Nahen Osten halten sollte, wenn sie die einzige Demokratie bleiben will. Aber zugleich geht das nicht wie so ein Kippschalter von 0 auf 1, von an auf aus. So einfach ist es eben nicht und ich glaube, so einfach sollten wir es uns dann auch nicht machen.
Einfach sollen wir es uns nicht machen, nein, das machen wir ja nun auch wirklich nicht. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich Ihnen zuhöre, dass Sie doch so ein bisschen um den heißen Brei herumtanzen und versuchen sozusagen jetzt wieder so mit so nebligen Argumenten sich selber, mir, den Zuhörerinnen sozusagen den Blick zu verschleiern auf etwas, was ja gerade passiert. Ich meine, wenn der englische Außenminister sagt, seit 11 Wochen blockieren israelische Streitkräfte den Gazastreifen, sodass das Welternährungsprogramm keinerlei, wirklich keinerlei Vorräte mehr hat, sagt der englische Außenminister, bitte, ich kann Ihnen jetzt Beispiele ohne Ende nennen, wo sozusagen Quellen, Beobachter, Institutionen, die vollkommen frei sind von irgendeinem Verdacht, hier irgendwelche finsteren Absichten zu vertreten, sagen, das, was da passiert, geht nicht mehr. Und Sie finden immer noch sozusagen vorsichtige, schwierige Argumente, dass sozusagen einfach den Blick davor... Sie gucken nicht richtig hin. Sie schauen nicht wirklich hin, was dort passiert. Und das ist das eigentliche Problem. Und das nochmal. Sie sind ein sehr gutes Beispiel für diese westdeutsche Haltung zu diesem Thema. Und das verstehe ich gar nicht. Denn ich muss mir von niemandem erklären lassen, was der Holocaust war und was die deutsche Verantwortung für den Holocaust ist. Was ich aber nicht begreife, also tatsächlich, und das ist jetzt nicht eine Polemik, sondern ich verstehe einfach nicht, warum ich nicht sagen kann, die Deutschen tragen alle Verantwortung für den Holocaust, und dass so etwas nicht nochmal passiert und auch mit Juden erst recht nicht nochmal passiert. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie wir sozusagen die Art der Kriegführung im Gazastreifen beurteilen, wie wir die israelische Besatzungspolitik im Westjordanland beurteilen und so weiter und so weiter. Für mich sind diese Themen einfach nicht miteinander verknüpft. Aber sie sind offensichtlich in der deutschen Politik und in der Öffentlichkeit all die Jahre verknüpft gewesen. Und ich sage nochmal, wenn Sie sich angucken, wie die öffentliche Meinung sich entwickelt hat in Deutschland, habe ich das Gefühl, diese Verknüpfung bricht gerade.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Weil die Leute es einfach die Nase voll haben und es nicht mehr verstehen. Und ihr Argument ist ein bisschen gestrig, wenn ich das sagen darf. Ich habe das Gefühl, sie sind noch nicht angekommen in dieser Realität, zumindest nicht so, wie sie sich mir zeigt.
Noch einmal, der Ton der Bundesregierung, der neuen gegenüber der israelischen Regierung hat sich verschärft. Er ist bei weitem nicht so scharf und auch nicht so in der praktischen Umsetzung schon angelangt, wie in anderen Ländern. Zum Beispiel Großbritannien, sehr scharfe Worte und sogar auch schon Taten, Regierungshandeln, das wie eine Sanktion gegen Israel wirkt oder wirken soll. Also im Vergleich zu anderen Ländern, meinetwegen auch vielleicht der EU insgesamt, als Brüsseler Einheit, hinkt in Anführungsstrichen Deutschland hinterher. Und das hat einen Grund. Und den Grund würde ich sagen, kann man durchaus, muss man wahrscheinlich sogar respektieren. Denn wenn immer wir vom Nahostkonflikt reden, reden wir über das Existenzrecht Israels und die schiere, nackte Existenz dieses Staates und all seiner Einwohner. Darüber reden wir in Wahrheit. Wir haben das in so und so vielen Kriegen gesehen. Wir haben das durch die Bedrohung durch den Iran gesehen und all seine kleinen Hilfstruppen, vielmehr großen Hilfstruppen und zuletzt natürlich durch diesen barbarischen Kriegsbeginn durch die Hamas. Es geht immer um die Existenz. Und dass über die Existenz dieses Volkes bzw. dieses Staates ein Land anders redet, anders reden muss, dass diese Existenz schon einmal auslöschen wollte, ist doch selbstverständlich. Und das Witzige ist, Sie nennen das gestrig und ich habe es eben schon einmal ewig genannt. Und in einer Ewigkeitsstrecke gibt es kein Gestern heute Morgen, da gibt es nur ewig.
Aber glauben Sie, dass Emmanuel Macron an der Existenz Israels weniger Interesse hat als Friedrich Merz?
Politisch natürlich nicht, das würde ich ihm niemals unterstellen. Wenn Sie mich nach Jeremy Corbyn, dem früheren Labour-Chef von Großbritannien in Großbritannien gefragt hätten, hätte ich gesagt, ja, das war ein sauberer Antisemit, der hatte gar keinen Vertrag mit dem Existenzrecht Israels. Aber es gibt auch westeuropäische Politiker, die, glaube ich, sich da sehr, sehr angreifbar gemacht haben. Aber Klammer zu, Macron, nein, über jeden Zweifel erhaben, soweit ich das sehen kann, will ich mich gar nicht inhaltlich groß zu äußern. Worauf ich nur hinaus will, ist, die Geschichte ist eine andere, die Frankreich
aber es hat doch nichts
mit
miteinander
den
zu
Juden
tun.
Hat als Deutschland.
Aber
doch,
was,
natürlich hat es
was können denn, aber was können, aber da hier bei den Demonstrationen, bei den Anti-Gaza-Krieg-Demonstrationen, die es in Berlin auch an den Universitäten gab, übrigens auch oder in Amerika überall in den letzten zwei Jahren, gab es immer einen Spruch: Free Palestine from German Guilt. Ja? Befreit die Palästinenser von der deutschen Schuld. Also warum müssen eigentlich die Palästinenser unter der deutschen Schuld leiden? Dieser Satz wurde bei den Demonstrationen von der Polizei in den Medien als widerwärtig und antisemitisch zurückgewiesen. Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, muss ich sagen, vielleicht stimmt der Satz einfach. Warum, was haben denn die armen Palästinenser, was können die denn für die deutsche Schuld?
Naja, das haben Sie jetzt, Entschuldigung, sehr unappetitlich zusammengebogen. Der eigentliche Satz, der Hauptsatz, wenn man so will, der bei diesen Demonstrationen, um die es jetzt geht, diese anti-israelischen und wie ich finde auch antisemitischen Demonstrationen, so gerne gerufen wird, und an die Wand gesprüht wird in irgendwelchen Hörsälen, die dafür nicht geeignet sind, lautet From the River to the Sea. Das heißt, der Raum, den der Staat Israel im Moment einnimmt, der möge vom Staat Israel bitte gereinigt werden, damit Free Palestine, die Palästinenser, dort leben können, und zwar ohne, dass sie von den Juden und dem Staat Israel behelligt werden. Wenn es danach übrigens so aussieht wie unter der Hamas im Gazastreifen vor dem Krieg oder in der Westbank, gut, das wäre dann auch nicht so komisch, aber wir wollen uns ja gar nicht darüber lustig machen. Also, der eigentliche erste Satz lautete: Putzt die Israelis von der Landkarte.
Aber sie antworten nicht auf meinen Punkt.
Doch, ich antworte auf diesen Satz, indem ich erstmal klar mache, in welcher Wertigkeit und welcher Rolle, nämlich einer ganz klaren Nebenrolle, er zum Eigentlichen dieser Demonstration steht, dass da lautet: Putzt die Israelis von der Platte. Putzt die Israelis von der Landkarte des Nahen Ostens. Und die Abwandlung, Ableitung, das machen wir ja alles nur, und die armen Palästinenser müssen es dann ausbaden, weil wir solche Schuld auf uns geladen haben, finde ich ganz schön verknopselt, ziemlich verkopft. Und zur Aufklärung und, wie soll man sagen, Aufarbeitung der aktuellen Lage nicht geeignet.
Es ist interessant, wir fangen an, ritualisiert sozusagen diese Positionen einzunehmen. Das wollte ich extra nicht. Und das sollten Sie auch nicht tun. Deshalb, ich nehme gerne mein Argument zurück, was ich eben gesagt habe mit dem Free Palestine from German Guilt. Ich habe das ja nur deshalb gesagt, um zu zeigen, dass sozusagen die Deutschen eine andere Haltung hier haben als meinetwegen die Franzosen oder die Engländer. Klar. Und letztlich spielt es aber auch keine Rolle, weil auch wir natürlich das Leid und das Los der Palästinenser nicht wirklich ändern können. Insofern ist es eigentlich auch schon egal, wie wir uns dazu verhalten. Aber mir geht es um was anderes. Mir geht es darum, dass in unseren Debatten wir in Kauf, wie soll ich das formulieren? Wir nehmen sozusagen, wir nehmen mehr Leid in Kauf als sozusagen die Franzosen. Wenn sich die Franzosen das angucken, dann sagen die, okay, die Israelis haben jetzt das Recht, sich zu wehren, das ist völlig okay. Bei Krieg kommen Menschen um, da kommen auch unschuldige Menschen um. Okay, jetzt ist die Zahl so, jetzt ist die Zahl so, jetzt ist die Zahl so. Und ab einer bestimmten Zahl sagen dann die Franzosen und die Engländer so, jetzt ist aber Schluss. Unserer Meinung nach kippt jetzt hier die Balance, das Verhältnis sozusagen, die moralische Balance kippt jetzt hier ins Schlechte, ins Böse, das tragen wir nicht mehr mit. Wir kritisieren jetzt die israelische Regierung für diese Kriegsführung. Und die Deutschen nehmen noch ein paar mehr Tote in Kauf. Die Deutschen nehmen halt noch ein paar mehr getötete palästinensische Kinder in Kauf, bevor sie sich sozusagen moralisch in Bewegung setzen. Entschuldigung, ich will das jetzt nicht polemisieren, aber das ist natürlich die faktische Beobachtung. Und das finde ich, und da Ich versuche vorzudringen, ja, zu dem Kern dessen, worüber wir hier eigentlich reden. Und die Frage, und Sie würden jetzt sagen, ja, das ist so und das wird auch immer so bleiben und das ist sozusagen das Ergebnis des Holocaust. Und ich würde sagen, wenn Sie das so lernen und lesen aus dem Holocaust, dann ziehen Sie die falschen Schlüsse aus dem Holocaust. Ich finde, der Holocaust darf nicht dazu führen, dass wir mehr tote palästinensische Kinder in Kauf nehmen als Franzosen oder Engländer. Das kann nicht sein. War das jetzt schon wieder polemisch? Ich will es wirklich nicht polemisieren. Das ist keine Absicht. Ich versuche es nur dahin zu bringen, was der eigentliche Konflikt dieses Themas und dieses Gespräches ist. Und Sie merken, es ist nicht einfach.
Also in Sachen, heute polemisiere ich mal nicht, kriegen Sie noch eine Runde Nachhilfe, auch eine Tafel, an der Sie schreiben können, 100-mal zum Beispiel, ich will nicht mehr polemisieren, wenn es um Israel geht. Nein, Spaß beiseite, ich versuche darauf einzugehen.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse. Voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die Tradegate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier Tradegate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Sie unterstellen, der Bundesregierung meinetwegen, sie nehme es mit toten Kindern, unschuldigen, gestorbenen Kindern, weniger schwer als andere Länder, wenn es um Israel geht. Das kann man so formulieren, aber ich glaube, es geht, Klammer auf, unabsichtlich oder absichtlich, Klammer zu, am Punkt vorbei. Ich glaube, Deutschland nimmt es ernster, aus guten Gründen, aus historischen Gründen, mit dem Existenzrecht. Und jetzt sind wir mit dem Existenzrecht Israels. Und jetzt sind wir beim Ausgangspunkt, was denn, wenn beides kollidiert? Also das Leben der Kinder, das hatten sie mit universellen Menschenrechten überschrieben, oder das Existenzrecht des Staates Israel, das hatten wir überschrieben mit Staatsräson Deutschlands. Und meine Antwort bleibt, dann müsste man sich anschauen, wie es dazu gekommen ist, auch anschauen, wie es dazu gekommen ist, dass Kinder da sterben müssen. Und das hat einen Grund, der mit der israelischen Regierung im Ursprung erstmal nichts zu tun hat. Denn diesen Krieg begonnen hat ganz eindeutig nicht Israel.
Ja gut, aber deshalb, da merkt man das Gefahr. Also ich finde das unser Gespräch interessant, weil ich wie immer auch lerne sozusagen in den Gesprächen, die wir hier führen. Was jetzt gerade passiert ist, also ich finde das unser Gespräch gut und richtig und klug und verstehe Ihr Argument komplett. Aber was jetzt gerade passiert ist, dass es so abstrakt wird, dass ich es jetzt wieder zurückerden muss, wenn ich sagen muss, das, was Sie sagen, ist völlig richtig. Es erklärt aber überhaupt nicht, warum die Israelis kein Essen nach Gaza reinlassen. Das ist sozusagen, es gibt da plötzlich überhaupt keinen Grund, weil man kann das alles genauso sehen, wie Sie sagen, und trotzdem müssten die Israelis erlauben, dass die palästinensische Bevölkerung mit Nahrungsmitteln versorgt wird.
Hunger ist keine Waffe und Hunger darf auch für die Israelis keine Waffe sein. Und das genau übrigens hat die Bundesregierung gesagt. Also es geht doch. Offenkundig kann die Bundesregierung, also zumindest finde ich das gut, das mögen andere jetzt anders sehen, zu wenig, zu viel, keine Ahnung was. Aber ich finde es richtig, den Israelis jetzt, nachdem dieser Stand erreicht ist, nach allem, was man sehen kann zumindest, zu sagen, Achtung, ihr kommt in einen Bereich, wo Hunger zur Waffe in euren Händen wird. Und das geht nicht, das ist völkerrechtlich und auch moralisch in jeder Hinsicht verboten. Und immerhin dazu kann auch eine Bundesregierung eine klare Stellung beziehen.
Sie wissen, dass das einer der Hauptvorwürfe ist, in dem Verfahren, was in Den Haag geführt wird, auch gegen die israelische Regierung, gegen den Verteidigungsminister, was zu einem Haftbefehl geführt hat gegen Netanyahu, einem internationalen Haftbefehl, weil der Verdacht geäußert wurde, dass Hunger als Waffe eingesetzt wird in dem Krieg. Ein Haftbefehl, der vollstreckt werden müsste, wenn er sich bewegen würde auf dem Gebiet eines Staates, das diese Statuten anerkennt. Deutschland erkennt diese Statuten an und trotzdem hat der neue Bundeskanzler gesagt, es ist schwer vorstellbar, dass ein israelischer Premierminister auf deutschem Boden verhaftet wird. Das sehe ich übrigens ganz genauso wie er und man kann nur hoffen und wünschen, dass Deutschland nicht in die Situation kommt, sich entscheiden zu müssen zwischen dem Internationalen Strafgerichtshof und seinen Regeln und dieser Peinlichkeit ist ein bisschen schwaches Wort im Verhältnis zum israelischen Premierminister.
Ja. Man kann hoffen und man darf davon ausgehen, dass es der weißen Staatskunst gelingen wird, diese Konfrontation, diese Auseinandersetzung oder wie wir mal sagen, diesen Antagonismus aufzulösen, mindestens aber zu umlaufen. Das wäre ja wohl gelacht. Und natürlich wird auf deutschem Boden kein israelischer Premier festgenommen. Und wo wir so sehr über Hunger als Waffe sprechen, finde ich es dann doch interessant, und das müssen Sie mir jetzt gestatten, dass wir das sehr stark auf die Israelis projizieren, und von der Hamas schon gar nicht mehr reden. Weil wir die schon weggebucht haben als Teufelskerle oder ich weiß nicht was, als Höllenmaschine der Unterdrückung und der Diktatur und des irregeleiteten Glaubens. Die Hamas nimmt Hunger als Waffe, weil sie darüber entscheidet, wer was kriegt. Und natürlich kriegen nur ihre Gefolgsleute in Saus und Braus wahrscheinlich immer noch lebend in irgendwelchen Kellern das Zeug, was da reinkommt. Und die Leute, die hungern. Und wenn ein paar Bewohner des Gazastreifens mal aufstehen und sagen, ey, verschwindet, wir wollen hier halbwegs in Frieden leben und ihr hindert uns daran, dann werden die auf offener Straße totgeschlagen. Vielleicht können wir daran auch mal erinnern. Das Ganze hat einen Grund. Und dass es so lange geht und immer weitergeht, hat auch einen Grund. Denn Israel wird nicht aufhören, bevor die Hamas nicht noch weiter geschwächt ist. Sie könnten auch gehen. Sie könnten ihre Waffen niederlegen und einfach gehen, sie in diesem Gazastreifen nie gewählt und nie gewünscht wurden.
Ich glaube, dass das jetzt aber wirklich von ihnen eine bewusste Vereinfachung ist, weil dass die Hamas eine Terrororganisation ist, die sich um gerade gar keine Regeln und Gesetze und Menschenrechte kümmert, das steht ja außer Frage. Deshalb unterstützen wir übrigens auch die Hamas nicht mit Waffen und Geld, weil die Hamas sozusagen unser Gegner ist, während die Israelis und die israelische Regierung eben unsere Verbündeten sind. Das sehe ich ganz genauso. Aber
wenn die Hamas weg wäre, darauf will ich nur hinaus. Insofern, nein, einfach ist es dann auch
nein,
schon. Wenn die Hamas weg wäre, wäre ein gutes Teil des langfristigen Problems bereits gelöst und kurzfristig wahrscheinlich ein Großteil des Problems.
Das ist eben nicht so, und das sehen Sie ja im Westjordanland, da gibt es ja keine Hamas. Da haben jetzt die Israelis ihre Siedlungsaktivitäten seit dem 7. Oktober 2023 massiv ausgebaut. Die Entrechtung der Palästinenser im Westjordanland ist dramatisch. Wenn Ihnen das sozusagen, wenn Sie das nicht glauben, dann googeln Sie es. Es gibt wirklich eine Fülle von Szenen und Anekdoten und Berichten, die zeigt, wie sozusagen der Alltag von Palästinensern im Westjordanland ist. Und die haben es jetzt noch viel schlimmer, als sie es vor diesem Terrorangriff der Hamas hatten. Nein, das Problem bleibt natürlich. Das Urproblem dieses Konfliktes ist natürlich nicht die Hamas alleine, sondern die Hamas selber ist schon ein Symptom dieses Problems. Das Urproblem ist natürlich, dass sozusagen hier zwei Völker sich das gleiche Land, Anspruch haben auf das gleiche Land und dieser Konflikt nicht gelöst ist. Und auch dort die Deutschen eine merkwürdige Haltung haben, weil sie immer noch von einer Zwei-Staaten-Lösung reden, die vollkommen illusorisch ist, von der niemand mehr redet. Und die Ein-Staaten-Lösung kann man sich auch nicht so richtig vorstellen, weil das Israelis und Palästinenser friedlich in einem Staat zusammenleben, sehe ich jetzt auch nicht, vor allen Dingen nicht mit so einer rechtsgerichteten, sich immer weiter fundamentalisierenden Regierung wie der jetzigen. Das heißt, dieses Problem ist einfach total im Arsch. Und deshalb meinte ich auch eingangs, man gewinnt überhaupt keinen Blumentopf, wenn man darüber redet. Das will ich aber auch gar nicht. Mir geht es tatsächlich ausschließlich darum, sozusagen, wie wir in Deutschland uns dazu verhalten sollen. Ja, das ist, finde, man sollte das unbedingt trennen, weil ich maß mir auch nicht an, den Nahostkonflikt jetzt hier zu lösen.
Nein, das sollten wir uns nicht anmaßen. Das wäre die nackte Hybris. Und da wir das auch nicht getan haben, wie ich finde, würde ich mal ausnahmsweise Folgendes sagen. Danke, lieber Augstein, für dieses Gespräch.
Bis nächste Woche und tschüss.